Hallo, ihr Herzensmenschen da draußen. Diese Folge mit Jasmin Malaika Peters geht um Vaginismus. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals gehört hast, dass es so etwas gibt und was das überhaupt ist. Das erzählen wir dir alles im Podcast und was das Ganze auch mit Feminismus zu tun hat. Auch da gehen wir drauf. Ein super, super spannendes Thema. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem Frausein. Hi, wir sind Katrin und
Inken.
und zusammen sind wir die Gebärmütter.
Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten.
Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
Herzlich willkommen im Gebärmütter-Talk. Heute habe ich die liebe Jasmin dabei und ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum Podcast treffen. Voll, voll schön. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Wir reden heute über Vaginismus und was das alles überhaupt ist, das wirst du uns erklären. Aber erstmal, Jasmin, stell dich doch einmal bitte vor.
Ja, danke schön, Inken, für die Einladung. Ich bin Jasmin Malaika Peters und ich lebe mit meiner Familie in Hamburg. Wir haben ein Kind, das ist jetzt 4,5 Jahre alt und ich bin freiberufliche Mindset-Coachin, Schmerzcoachin und Hypnosetherapeutin. Und als ehemalige Physiotherapeutin arbeite ich heute vor allem mit dem Unterbewusstsein und behandle Schmerzen, die eine hohe psychosomatische Komponente haben. Also mein Hashtag ist so ein bisschen Use the Placebo wisely. So, ne? Wir alle kennen den Placebo-Effekt und wir können den halt auch sehr gezielt für uns einsetzen. Das ist eigentlich das, was ich mache. Und ich habe sehr viel mit der kindlichen Gehirnentwicklung mich beschäftigt, weil unsere frühkindlichen Programme irgendwie in all meinen Sitzungen und Coachings und Hypnosen irgendwie zur Sprache kommen und das immer irgendwie was mit dazu beiträgt, was uns im Erwachsenenalter dann auch immer noch ausmacht. Und meine Arbeit ist dabei immer geprägt von einer intersektionalen und feministischen Sicht auf den Körper, die Menschen und die Gesellschaft.
Genau, voll schön. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einen Augenblick und es ist immer wieder schön, wie man dann immer wieder so zusammenfindet irgendwie. Das ist einfach total schön und auch
Ja.
so zu bemerken eben, wie wir uns auch alle so weiterentwickeln und so. Das ist einfach total abgefahren. Also
Ja.
ja, ich finde das total super, was du machst. Und jetzt wollen wir natürlich aber wissen, was ist denn eigentlich Vaginismus?
Genau, wir klären am Anfang einmal, worüber sprechen wir eigentlich? Und ich beschreibe es inzwischen so, dass Vaginismus eine unwillkürliche Anspannung oder auch Verspannung der Beckenmuskulatur ist. Dabei wird der Vaginaleingang enger und es wird schwierig bis unmöglich, etwas einzuführen. Diese Anspannung kann eine generelle, dauerhafte Tonuserhöhung der Muskulatur sein oder sie kann auch spontan wie ein Reflex auftreten. Und dann ist es das recht abgefahren. Also es gibt quasi da zwei unterschiedliche Ausprägungen, die so richtig so verspannt, verkürzte Muskelfasern haben, die es immer dicht und eng ist und da geht dann auch ganz wenig. Oder es gibt dieses ein fremder Finger oder vielleicht auch Penis oder etwa ein anderer, ein fremder Gegenstand, kann auch das Spekulum sein bei der Frauenärztin, bewegt sich auf meinen Vaginaleingang zu und reflexartig verschließt er sich. Das habe ich auch echt erst nach einer Weile, wo ich damit schon gearbeitet habe, dann erfahren, dass es diese Unterscheidung gibt. Dann gibt es noch primären und sekundären Vaginismus. Der primäre heißt halt, wenn man nichts anderes kennt, wenn man schon beim ersten Versuch, ein OB einzuführen mit, weiß ich nicht, 12, 13 bei der ersten Regel, merkt, das geht nicht. Es ist zu eng, da passt nichts rein. Auch der eigene Finger passt nicht rein. Es ist einfach wie zu. So, ne? Und dann gibt es den sekundären, wo das erstmal alles okay war, wo man das Nobel benutzen konnte, vielleicht auch in der Jugendzeit, im frühen Erwachsenenalter zirklusiven Sex haben konnte. Also Sex, wo die Vulva oder die Vagina etwas umschließt, meistens den Penis. Wenn man jetzt heterosexuell denkt, aber das muss es ja nicht sein, das ist ja für immer eine interessante oder schöne Erfahrung auch mit etwas an einem Dildo oder je nachdem, welche Sexualität man nun hat, in der Vagina zu fühlen,
Ja.
wegen G-Zonen und verschiedenen erreglichen Zonen, die da sind. Es ist mir auch wichtig, das loszulösen nur von der Lust des Mannes, weil es dann viele Frauen so erleben, dass sie ihr Körper nicht funktioniert für den Mann. Und dann steht auch gleich die männliche Lust so im Zentrum. Aber ich versuche das so zu entzerren und natürlich auch aus der Perspektive des weiblichen Körpers zu beschreiben. Deswegen sage ich eben Zirklusion, das Umschließen, das ringförmige Umschließen von eben einem Finger oder dem Penis, anstatt Penetration. So.
Ja.
Aus dem Vaginismus-Hintergrund habe ich tatsächlich das Wort Penetration auch abgelegt aus einem anderen Grund, weil wir gerade in der deutschen Sprache, aber in den meisten Sprachen mit Penetration etwas Aggressives verbinden.
Ich mag das
Fast
auch gar
schon,
nicht.
ne?
Ich habe es
Fast
auch
etwas
abgeschafft.
Durchdringendes schon, als würde man fast etwas, also ich finde es ganz komisches Wort und wir sagen ja auch, boah, bist du penetrant. Ne? So, das sind ja immer wahnsinnig negative Konnotationen und ich finde wirklich, es ist auch nicht fair dem Mann gegenüber oder dem Penisträger gegenüber, das so zu beschreiben. Also ich finde es nicht liebevoll genug für, wenn man eben das wirklich auch ganz liebevoll beschreiben möchte, was der Penis macht, dann finde
Ja.
ich es auch keine gute Sprache.
Ja.
Aber der weibliche Körper, wenn Vaginismus vorliegt, dann ist es auch eher noch ein Triggerwort zusätzlich,
Ja, das
ne?
glaube ich.
Deswegen bin ich da mit der Sprache schon total ein bisschen wie so ein Freak geworden. Aber wir
Ich hatte
sind
mal
ja.
gehört, halt, das war aus dem Englischen auch, PIV, also Penis in Vagina.
Ja, das finde ich ganz gut. Penis in Vagina Sex, ne, sagen die
Super.
immer.
Ja.
PIV habe ich dann auch in Foren so oder auf Instagram, wenn ich irgendwas bei irgendeinem Sexcoach mitgelesen habe, dann schreiben alle so und ich so, hey, what's PIV? So. Und dann hat es jemand auch für mich übersetzt. Und ich so, ah, all right, no. Let me catch up.
Ich
Finde
sag
ich
das
auch total
inzwischen
gut.
auch. Ich sag das
Ja.
inzwischen auch. Also genau.
Sehr
Und das ist
gut,
natürlich
ja.
das Wort Zirklusion nochmal eine schöne Ergänzung, genau, wo es
Ja.
um dieses quasi wirklich von der Frau aus betrachtet, von der Vagina aus
Genau.
betrachtet geht, ne?
Ja, genau. Ich finde es einfach schön, wenn unsere Sprache reichhaltiger wird auch, ne? Und vielfältiger und wir mehr Worte haben, um Dinge zu beschreiben. Das heißt, wir können auch mehr erleben. So.
Ja.
Wir versuchen die Linse ja irgendwie wieder weit zu ziehen.
Ja, total.
Genau. Und beim Vaginismus ist es halt so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen dieses Wort nicht kennen. Deswegen ist auch ein Grund für uns beide, dass wir sagen, da wollen wir jetzt heute mal explizit drüber sprechen. Und mit diesem das Wort nicht kennen, gehen natürlich viele Probleme einher. Einerseits, wenn man es selber hat, dann weiß man gar nicht, was man hat. Man weiß auch nicht, wo man Hilfe bekommt. Und dadurch ist alles zu, was einem in Richtung Heilung bringen kann. Ne? Und man ist ganz, ganz doll auf sich alleine gestellt. Es stellt sich oft sehr viel Scham ein. Und durch die Scham redet man auch nicht mit anderen. Und wenn man das dann aus der Perspektive der Nicht-Betroffenen hat, dann ist es ja auch so, dass wenn keiner das kennt und die betroffene Person kann dann mit mir auch als Freundin nicht sprechen.
Ja.
Weil ich dann ja auch so, hä? Wie, das tut weh oder das geht nicht. Also dann ist man, ich hatte tatsächlich zwei Freundinnen, im Nachhinein ist mir das eingefallen, dass die das beschrieben haben. Weil wir haben gerade kurz, bevor wir auf Record gedrückt haben, darüber gesprochen, dass es sehr häufig vorkommt.
Ja. Das hat mich auch gerade echt beeindruckt, ja.
Genau, du hattest eine kleine Umfrage gemacht, vielleicht magst du das kurz erzählen.
Ja, ich hatte bei uns eine kleine Umfrage gemacht, weil wir das Wort, den Begriff jetzt schon mal erwähnt hatten auf Instagram. Und da waren aber auch immerhin zwei oder so dabei, die wirklich auch gesagt haben, dass sie halt selber Vaginismus haben. Oder sagt man haben?
Ja,
ja, ne? Ja.
Betroffen sind, ja.
Ich wollte jetzt nicht leiden sagen, weil das fand ich jetzt unpassend.
Nee, genau, das ist auch ein Wort, ja, das ich auch nicht sagen würde, aber haben kann, ist ja ganz unkompliziert, ja.
Genau, ja.
Genau, die Zahlen, die ich kenne, sind circa 10%. Zum Teil sogar ist es auch, geht es höher, bis zu 20%, je nachdem, wo welche Studie, welche Erhebung da dann gerade in welchem Land stattfindet. Ich
Ja,
habe
bei
auch
uns war das
gehört,
jetzt
dass
nur eine Umfrage in der Story, ne? Also das waren jetzt halt einfach, da haben halt irgendwie 10 Leute dran teilgenommen oder 15 oder so, aber davon hatten immerhin dann zwei.
Ah, das wollte ich gerade fragen, wie viele haben mitgemacht, dann
War
wenn
nicht
es nur
200 oder so.
waren es nicht.
Nee.
Ah, guck mal, dann ist die Zahl sehr schon bedeutsamer, finde ich auch, ja. Naja, genau, und dann ist halt der Weg zu Fachpersonal, zu Menschen, die sich damit auskennen, die einem helfen können, halt auch sehr steinig, ne? Und ich hatte nicht selten Leute, wo ich die erste Person war, mit denen sie überhaupt darüber gesprochen haben. So. Und genau, der sekundäre Vaginismus, das war eben das, was sich später im Leben einstellt, aufgrund von entweder einem Trauma oder negativen Erfahrungen mit Sex oder mit Männern. Oft ist das natürlich dann das Gleiche. Und dann kommen, oder eben tatsächlich auch Geburten und
Also da
Geburtsnarben.
geboten.
Ja, und da ist die Zahl nämlich viel krasser, weil 60% aller Frauen haben Schmerzen beim Sex nach einer Geburt.
Das ist echt
Die
viel.
Zahl ist echt hoch, so. Das ist mehr als jede zweite Frau. Und auch die bekommen nicht gut Hilfe. Ganz oft kriegen die zu hören, also es war eine Freundin von mir, hat es selber gehört, von ihrer Hebamme, ja, nach dem 10. Mal wird es besser. Und dann so, ja, 10-mal soll sie dann einfach die Zähne zusammenbeißen und diese recht intensive Schmerzen einfach ertragen. So.
Wow.
Von einer Hebamme. Und die kannte mich und ich war zu der Zeit auch schon darauf spezialisiert, halt überhaupt mit dem Beckenboden und Verspannung zu arbeiten und kam direkt zu mir. Ich glaube dann, und ich habe die einmal, ich mache dann ja immer eher lieber eine Doppelsitzung, mache 2 Stunden und dafür alles ganz in Ruhe. Habe sie einmal behandelt und dann war das weg.
Oh.
Es war so, ich habe dann auch echt, es war eine intensive Behandlung, so. Ich musste eine Narbe wieder, es war 4 Monate nach der Geburt, also konnte ich alles in Ruhe behandeln, die Narbe auch behandeln und alles, was so damit reinspielte. Aber ich bin schon tief reingegangen, aber es war dann auch gut.
Ja.
So.
Das heißt
Und
also, das ist ja jetzt ein Beispiel dafür, dass es durchaus Situationen geben kann, wo es eben dann auch aufgelöst werden kann, sozusagen. Ja.
ja, und das würde man jetzt auch nicht mehr Vaginismus nennen, ne? Das würde ich Schmerzen beim Sex nennen.
Ja.
Ich glaube, Dyspareunie heißt das Fachwort dafür, wenn wir jetzt diese Terminologien klar sortiert lassen wollen. Das heißt einfach Schmerzen beim Sex. Und das ist dann, Vaginismus ist dann schon so ein bisschen einfach verfahrener und verfestigter. Selbst wenn er sekundär ist, ist es was über lange Zeit besteht. Aber gerade bei meiner Freundin, die da zu mir kam, war es schon echt so, daraus hätte ein Vaginismus werden können. Wenn sie dann immer Schmerzen beim Sex hat, dann speichert der Körper ja ab. Aha, Sex tut weh, bei Sex bin ich nicht in Sicherheit. Also baue ich auch Angst vorm Sex auf und da entsteht schon der erste Kreislauf,
Ja.
ne? Der das eben so aufrechterhält und was dann eben auch schon ganz gut beschreibt, wie das im Schmerzcoaching abläuft und warum ich es auch Coaching nenne und nicht Physiotherapie, weil wir sehr viel mental arbeiten müssen mit diesen Angstkreisläufen, die sich in Form von Anspannung und auch einem erhöhten Stresslevel dann sehr körperlich äußern, auf jeden Fall, ne? Aber es ist trotzdem sehr mental, sehr psychosomatisch. Diese, ne, wenn du jetzt 3, 4, 5, 10 Mal Schmerzen beim Sex hattest und es jedes Mal aber erleidest und zulässt, dieses Stopp, was der Körper eigentlich kommunizierst, übergehst, das ist ja das, was eigentlich dann wirklich passiert. Dann entsteht richtig ein Schmerz- und Verspannungskreislauf, weil jeder Schmerz löst ja eine Verspannung aus. Man zieht ja bei Schmerzen alles zusammen. Egal, wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt oder so, alles zieht sich zusammen. Ne? Ja. Und das heißt, das Schmerz führt immer zu Anspannung.
Ja.
Und Angst auch.
Ja.
Und das paart sich dann so richtig schön. Und schon sitzt man mitten in diesem Kreis. Und das ist echt schwer, alleine rauszutreten, gerade wenn man diese Tools nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie es abläuft. Und ein großer Teil von einem Schmerzcoaching ist tatsächlich auch zu verstehen, wie er aufbaut, wie er funktioniert. Weil das, was ich gerade erkläre, zu verstehen, das gibt mir ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Ah, okay, wenn das und das so passiert und wenn ich es begreifen kann, dann kann ich ja auch was tun. Dann kriege ich wieder Agency, also so eine Selbstwirksamkeit zurück in meine Hände.
Ja.
Und deswegen ist das wirklich schmerzlindernd, eine Schmerzaufklärung zu erfahren. Nachweislich fühlen sich alle Menschen, geht der Schmerz runter, wenn sie einmal richtig verstanden haben, wie das überhaupt vonstatten geht. Und es ist auch total logisch, weil wenn man nicht weiß, was mit einem passiert, kriegt man ja mehr Angst. Mehr Angst ist mehr Anspannung. So, ne? Dass das was zutiefst Beruhigendes hat, Dinge zu verstehen, das können wir alle intuitiv total nachfühlen. Ne?
Total, total. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch etwas, was total wertvoll ist, ne? Also diese Dinge zu verstehen und dadurch nochmal einen neuen Zugang zu bekommen und dann eben auch besser Möglichkeiten haben, auch Sachen zu durchbrechen oder neue Handlungswege auch anzugehen oder so, ne? Das kann ich ja, wenn ich keinen Zugang dazu habe, kann ich das ja gar nicht.
Genau.
Ja.
Und das ist ein schönes Wort, was du da nutzt, dass man schafft darüber Zugang.
Ja.
Zur Handlungsfähigkeit auch wieder.
Mhm. Ja. Ist denn das eigentlich so, dass die meisten, die, also quasi, ist das etwas, was sich durchaus auch auflösen kann wieder? Es kann, also es gibt auf jeden Fall Techniken, um das auch, also man kann das sozusagen auch wieder.
Auf jeden Fall gibt es viele Menschen, die das schaffen.
Ja.
Es ist halt oft, dauert es einige Jahre. Es ist oft ein etwas längerer Weg. Und es kommt total darauf an, wo man steht. Ganz häufig habe ich wirklich die Beobachtung gemacht mit 90% von den Leuten, die ich behandelt habe, hatten auch entweder vorher oder währenddessen auch immer noch eine diagnostizierte Angststörung. Das heißt, Ängste haben einfach sehr viel damit zu tun. Daran merkt man, wie psychosomatisch der Vaginismus ist.
Ja.
Und weil als ich darauf so immer wieder gestoßen wurde, ne, über meine PatientInnen und über das, was ich gelesen habe, weil ich gehe dann ja immer los und fange an zu recherchieren und nachzulesen, bin ich dann darauf gestoßen, dass ich bessere Tools brauche, um mit dem Unterbewusstsein und dem Mindset und diesen Glaubenssätzen arbeiten zu können und habe dann die große Hypnoseausbildung gemacht, weil ich als Physiotherapeutin überhaupt keine Tools dafür hatte. Die sind ja sehr in der Körperebene verortet, die Physios, auch vom Selbstverständnis her. Auch wenn die Schmerzforschung und alles, was ich im Physio-Kontext gelernt habe, das sehr wohl schon lange anerkennt, wie viel Gedanken, Gefühle und das Unterbewusstsein das Schmerzgeschehen beeinflussen und ausmachen, ist es so, dass wir keinerlei Tools dafür beigebracht bekommen. Wirklich gar keine. Und das ist richtig frustrierend gewesen. Und dann dachte ich, Hypnose ist total gut belegt, dass es dabei ganz viel hilft. Gibt es massig Studien. Und dann war ich total happy, dass ich endlich ein richtig handfestes Tool, eine Fähigkeit, eine Technik erlernen konnte, womit ich damit für meine Vaginismus-Klientinnen einfach nochmal einen ganz anderen Hebel habe. Weil das ist einfach stark psychosomatisch beeinflusst, wenn nicht sogar verursacht.
Ja. Ja. Wow. Das ist schon echt abgefahren. Also
ja.
Ich weiß, dass wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber rumphilosophiert, dass es ja auch so eine, du hast ja diese feministische Komponente da auch noch mal drin. Ich glaube, da würde ich auch ganz gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Wie kannst du das erklären? Also wie würdest du sagen, was hat Feminismus mit Vaginismus für dich zu tun?
Ja, ganz oft liegt in der Entstehungsgeschichte, gerade weil es so psychosomatisch ist, eben auch eine Angst vor Mann, sehr konkret. Und eine Angst vor der Gefahr von sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum, dieses Grundgefühl im weiblichen Körper nicht sicher zu sein in unserer Gesellschaft. So. Das habe ich wirklich von vielen immer wieder zurückgemeldet bekommen. Und das war, ich habe das selber für mich bewusst nie erlebt. Das ist ja immer je nach Werdegang. Ich habe mich eigentlich sehr lange sehr sicher gefühlt. Und das war nicht Teil meiner Erfahrung. Und ich habe das wirklich so von meinen Klientinnen gelernt.
Ja.
Dass die richtig so mit beim ersten Ausgehen immer schon Taxigeld bekommen haben und von der Mutter so, aber pass auf die ganze Zeit, ne? Und so, so war es bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin in Bayern auf dem Land groß geworden und bin immer getrennt, alleine auch. So. Ne? Also ich hatte das wirklich nicht.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass ich keine blöden Sprüche oder komische Übergriffe erlebt habe, die sehr alltäglich für uns sind im weiblichen Körper, aber ich habe die immer so ein bisschen weg, I shrugged it off so ein bisschen. Ne? Ich habe, das war nie schlimm genug oder da war nichts dabei, was bei mir geblieben ist oder was ich nicht irgendwie dann auch so, ach, lass mich in Ruhe und weitergehen, so, was ich
Ja.
nicht so einfach gut wieder lösen konnte. Und mir ist es später, sind mir noch mehr Ebenen auch klar geworden, wo ich auch von Lehrern zum Beispiel anzügliche Übergriffe erlebt habe, die mir sehr unangenehm waren, die ich aber nicht benennen konnte, zum Beispiel, weil wir die Sprache noch nicht hatten. Ne?
Ja.
Ich bin jetzt 42 und das ist mit der MeToo-Bewegung und allem haben wir jetzt ja wirklich ein ganz anderes Verständnis, eine andere Sprache, diese missbräuchlichen Übergriffigkeiten zu benennen, zu verstehen. Und uns deswegen auch anders abzugrenzen. Und ich weiß, dass ich, also tatsächlich habe ich am Ende auch die Schule dann gewechselt, weil in der Oberstufe dieser eine Lehrer mir so regulär zu nahe getreten ist, mich dann immer noch mal zu einem Extragespräch gebeten hat und da dann so eine ganz schmierige Nähe zu mir gesucht hat. Und mir war das sehr bewusst, sehr unangenehm, aber ich konnte auch mit keinem drüber sprechen, weil niemand hat es, also ich habe das gesagt, der ist irgendwie voll so ätzend und ich war genervt davon, aber irgendwie hat es auch kein anderer, die Solidarität fehlte auch, weil das Verständnis dafür, was da abläuft und der Machtmissbrauch, der dabei abläuft und dass ich ihm auch ausgeliefert bin als Schülerin, so.
Ja.
Die ganze Analyse hatten wir nicht.
Ja.
Und das fand ich, für mich war das wirklich, als diese erste Klientin zu mir gesagt hat, ja, meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich nicht in Sicherheit bin, wenn ich rausgehe und mir immer Taxigeld, die hat mir auch diese Angst mitgegeben, wenn ich aus
voll
dem Haus.
Verrückt. Voll verrückt.
Das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, ne? Wie krass die Gesellschaft und dieses, ja, das Patriarchat und die misogynen Strukturen, die uns halt alltäglich umgeben, den Körper von vielen Mädchen beeinflusst und dass es natürlich irgendwie sich physisch auch manifestieren kann.
Ich finde es total krass. Ich habe gerade festgestellt, dass die quasi Klassenkameradin von meinem Sohn halt Selbstverteidigungskurse und Moves und so lernen und ich da noch nicht mal drüber nachgedacht habe, ob mein Sohn das bräuchte.
Ja. Ja,
also
ja.
Einfach so, da, also einfach mal so zu bemerken, so wie krass, ne? So, also
ja.
Einfach und natürlich ist es halt auch, also wenn wir halt auch schon so sagen, du brauchst das alles, diese Selbstverteidigung und so weiter, ist halt auch dann, ne, das, was du halt, man suggeriert schon. Und natürlich fragt man sich dann immer, muss man halt die weiblichen Wesen richtig vorbereiten und so weiter, das ist dann nochmal die andere Seite davon. Aber was es halt suggeriert, ist halt auch eine interessante Thematik, über die man sich
ja.
Machen muss, ne? So.
Und es ist ein ganz schwieriger Moment, in dem wir uns befinden, weil wir müssen natürlich das durchbrechen. Wir wollen das nicht mehr den kleinen Mädchen mitgeben. Und gleichzeitig ist die Welt, in der sie momentan draußen leben, brauchen sie noch die Fähigkeit, sich
ja.
zu verteidigen. Das muss man halt abgleichen und das ist total undankbar. Ich beschäftige mich auch viel mit Abolitionismus und dem Abschaffung von Gefängnissen, weil es auch alles Teil von einem Gewaltsystem und der Gewaltspirale ist. Und da haben wir die gleiche Diskussion. Wir können jetzt nicht einfach alle Gefängnisse abschaffen, weil wir haben immer noch sehr viel Gewalt und wir haben auch viel von der Gewalt, die passiert, sind nicht Menschen, die man wegsperren muss, weil sie zum Beispiel klauen oder schwarz fahren oder solche Menschen sind, kommen ja ins Gefängnis. So. Und das sind keine Menschen, von denen wirklich nicht Gefahr ausgeht. Das heißt, mit denen könnte man viel konstruktiver umgehen. Denen müsste man nicht die Gewalt des Gefängnisses antun. Und trotzdem können wir die nicht einfach so abschaffen, weil wir noch auch sehr gewaltsame Menschen unter uns haben und für die auch erstmal, wir sind man braucht eine Transition, also eine
Ja.
Übergangsphase, wo man das neue Konzept und das neue System auch erstellt. In Finnland gibt es ein ganz anderes System für Prison, jetzt fällt mir das deutsche Wort, Gefängnisse.
Gefängnis.
Ja, wo das auch bei schweren Gewalttätern, die schon ganz, also so leben, die haben dann fast eine Rückfallquote von 1 oder so. Und
Ich
wir
habe
haben hier
hab mich
eine
auch schon ein bisschen mit
von
beschäftigt, war es krass, genau.
80, 90%. Das heißt, das löst das Problem auch nicht, ne? Und deswegen ist es sehr fragwürdig, wie das gerade abläuft.
Ja.
Und es gibt Modelle aus anderen Ländern, die das sehr viel besser machen, weil sie sich einfach, die Wissenschaft zeigt das ja auch. Die
Ja.
denken sich das nicht aus, weil sie so nett sind, sondern weil es einfach nicht sinnvoll ist. Und das haben wir jetzt auch. Wir müssen halt, und der Weg finde ich ist gerade besonders mühsam, die Gewalt der Männer reduzieren. Und da sind wir als Mütter von Jungs total gefragt.
Ja,
Ne? Das
aber
ist eine
so,
sehr
so.
große Verantwortung.
Aber holla, die Waldfee. Also wirklich, wir haben uns mit dem Thema Manbox, mein Mann und ich, beschäftigt.
Wie
Und
heißt das?
Manbox, das ist quasi
Okay.
das soziale Konstrukt, in dem sich Männer halt befinden und
Ja,
bewegen. Und wann
ja,
sie
ja.
eigentlich auch schon eintreten in dieses soziale Konstrukt, also schon in der Schule. Du kannst die Kinder auch nicht davor schützen, weil es
Ich
ein Teil
weiß,
unserer
genau.
Gesellschaft ist.
Ja.
Aber was du halt machen kannst, natürlich, ist halt, du kannst halt zum einen sicheren Raum schaffen, dass sie halt zu Hause wissen, sie können zu Hause immer sie ganz sie selbst sein. Und sie können halt auch das Wissen, also du kannst halt auch das Wissen vermitteln, dass sie halt immer die Wahl haben. Möchte ich in der Manbox mitspielen oder möchte ich das nicht? Möchte ich meine eigenen Regeln kreieren? Ja, so, also dass man einfach mehr eine Wahl hat und nicht sich so ausgeliefert fühlt.
Ja.
Natürlich kann es passieren, dass wenn ich da nicht klassisch mitspiele, dass ich dann vielleicht ein Außenseiter sein könnte. Aber auch das, glaube ich, ist heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, du kannst auch außerhalb von dem klassischen deine Menschen finden. Und ich finde es zum Beispiel total berührend, halt zu sehen, wie soft meine Jungs so
Ja.
sind. Ja? Das
Ja.
ist einfach total schön, so weil sie halt total also bis jetzt klappt das noch ganz gut. Ich meine, sie werden natürlich jetzt immer mehr in diese Schemen reinkommen. Aber ja, also ich glaube, das Thema Manbox, sich als Mutter mit zu beschäftigen und
Ja.
als Eltern, ist total, total wichtig und total wertvoll.
Essentiell, dass wir diesen Kreislauf durchbrechen. Mein Hashtag ist ja auch mal Break the Cycle. Aber es ist essentiell für die Sicherheit der heranwachsenden Frauen oder auch nicht-binären Menschen. Die werden ja auch viel angegangen. Und auch für die Sicherheit der Jungs selber.
Ja.
Ne? Also es ist ja
Ah.
die Gewalt, es gibt jetzt ja so eine ganz tolle, so Männerseminare, wo dann nur Männer sich treffen. Und die haben dann in so einem großen Kreis auch gesagt, wovor sie am meisten Angst haben. Und die Antwort war vor anderen Männern. Und das ist es halt. Ne? Der Kreislauf geht, der lässt niemanden aus. Und es geht denen ja auch wirklich schlecht. Also wenn so viel Gewalt von einem ausgeht, ist es ja auch klar, dass es einem dabei nicht gut geht. Dass man nicht well-resourced ist, so aus
Ja.
der Fülle seines Menschseins lebt. Aber ja, ich habe das auch, ich habe mein Kind, ich empfinde Kinder als total androgyn. Ich finde dieses Sexualisieren von kleinen Kindern oder überhaupt Kindern, auch wenn die ein bisschen älter werden, total falsch und auch latent gewaltsam, weil man sie damit ja immer schon in die Box, in ein bestimmtes Verhalten reindrückt und das in sich empfinde ich als. Würde ich eigentlich als Gewalt beschreiben. Und mein Kind hat jetzt zum ersten Mal irgendwas mit Jungs gegen Mädchen gesagt. Das ist 4,5 und das hat mir echt das Herz gebrochen. Das hat er von mir noch nie gehört. Und wie ich zum Beispiel manchmal gegen, also ich schimpfe dann auch ein bisschen, also ich lasse es nicht unwidersprochen im Raum stehen. Ne? Er kriegt mit, das ist. Meine Mutter findet es blöd, so zu reden und so zu denken. Das, zu Hause läuft das nicht. Es bleibt nicht einfach unkommentiert stehen. Ich versuche ihn jetzt nicht zu schimpfen, aber ich sage hier, was ist denn das für ein Quatsch? Mädchen können alles, was Jungs können alles, was Mädchen können, das gibt es nicht. So. Und dann sage ich auch noch, er sagt manchmal, dass er ein Mädchen sein will. Und dann sage ich, klar, kannst du sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und er entscheidet das dann je nach Tagesform. An manchen Tagen will er halt ein Mädchen sein. Ganz oft reden wir natürlich gar nicht drüber, was ich am besten finde oder auch gut finde, sagen wir mal so. Aber wenn er halt gerade, wenn er fragt, was er ist oder ob er ein Mädchen sein kann, sage ich halt auch immer ja. Na klar, du kannst sein, was du willst.
Ja,
Punkt.
Voll schön.
Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man das auch durchbrechen kann und diesen Narrativ nicht weiterträgt. Aber was in der Gesellschaft passiert, ist schon krass. Ne? Also ich bin damit super bewusst umgegangen, weil mich durch meine Klientin mir bewusst war, wie viel Verantwortung ich habe, wenn ich einen Jungen großziehe. Und ich glaube, ich habe schon, was das Sexualisierung und Gender angeht, relativ viel richtig gemacht. Aber jetzt kommt halt das von außen und schlägt mich wie so eine Welle. Und ich war so, oh Gott, ihr macht alles kaputt, hört auf! Ich würde schon irgendwie eine Gender-AG in der Kita machen, weil dieses Jungs gegen Mädchen, das kommt ja aus der Kita. Und dann frage ich mich, wie gehen die damit um? Und wenn ich weiß, zu wie viel Gewalt das führt, gesellschaftlich, und vor allem dann eben für weiblich gelesene Körper, dann kann ich das eigentlich nicht so stehen lassen.
Ja, also ich glaube, das ist einfach immer wieder eine interessante Herausforderung halt, damit umzugehen und auch zu gucken, ne, wer sind wir für unsere Kinder und ich glaube einfach, dass es hilfreich ist, halt auch wirklich zu gucken, dass sie halt frei sind, in dem wollen sie so welche Sachen halt mitmachen. Und man kann auch mal mitmachen und dann auch wieder nicht, ne? Also so, es gibt halt da auch kein, nur weil ich einmal so ein Spiel mitgespielt habe, gibt es auch nichts, was mich jetzt irgendwie dazu verpflichtet, das auch weiterhin zu tun, ne? Nee, so, also das ist, glaube ich, auch so ganz wichtig. Sag mal, ich würde so langsam Richtung Ende des Podcasts mich bewegen. Gibt es was, worüber du gerne noch reden möchtest in Bezug auf den Vaginismus? Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen?
Ja, also was ich vielleicht noch ein, zwei Sätze erläutern würde, ist, was die meisten Menschen sehr interessiert, ist, wie genau man jetzt mit der Hypnose arbeiten kann bei diesem Thema. Warum ist es da relevant? Was ist das für ein Tool und wie funktioniert das?
Ja, gerne.
Weil es ja auch ein Thema von dir ist, Hypnose allgemein im Sinne vom Hypnobirthing, dachte ich, vielleicht passt es, das hier auch noch mal kurz zu erklären.
Sehr gerne, mach das mal.
Mir fällt es immer schwer, das kurz zu machen, aber ich übe es viel, also übe ich es heute wieder. Es geht eben wirklich darum, wir sind ja sehr intelligent in dem, dass wir viel analysieren können. Wir werden total auf den Intellekt geschult in unserem Schulsystem, in der ganzen Gesellschaft. Das ist auch die männliche Energie, die sehr viel Validierung und Anerkennung bekommt. Und so werden alle, egal welches Geschlecht sie haben, sehr auf Analysieren und Denken und weniger aufs Fühlen programmiert und einfach getrainiert. Wir sind alle sehr gut darin, uns selbst zu analysieren, alles zu analysieren. Und was die Hypnose ist, eben der Ansatz, zurück ins Fühlen zu gehen. Raus aus dem Kopf, also dem kognitiven Teil vom Gehirn, zurück ins Unterbewusste. Dort, wo die ganzen Verarbeitungsprozesse und auch die Schmerzprozesse dann verknüpft sind. Und das geht eben dann auch übers Fühlen wieder. Das heißt, es ist einerseits, das Coaching ist auch wieder viel kognitiv, aber in der Hypnose versuchen wir eben wirklich hier vorne abzuschalten, hier einmal die Türen zuzumachen beim Gehirn und die Fühler und das Unterbewusstsein anzuschalten und damit in Kontakt zu kommen. Und das fällt uns sehr schwer, weil das machen wir im Alltag wenig, weil das nicht gefördert wird, weil es eigentlich in fast allen Räumen gar nicht willkommen ist, zu fühlen. Womit wir auch beim Problem der Männer sind. Ne? So, und was auch mit eine Quelle der Gewalt sein kann und oft ist.
Ja.
Und das heißt, wir gehen in der Hypnose einmal zurück zu diesem Fühlen und ins Unterbewusstsein und fragen darüber den Körper einmal, was er uns sagen will mit diesem Symptom. Was das Symptom der verspannten Beckenbodenmuskulatur und der Schmerzen in dem Bereich und dieser Angst auch vom Sex, die da ja irgendwie sich mit drin verbirgt, was die uns sagen will, wo die vielleicht herkommt und wie wir es auflösen können. Und das kommt dann in Form von Bildern hoch oder Geschichten oder Szenen, was da, also zum Beispiel der erste sexuelle Kontakt mit dem ersten Freund mit 15. So. Und was ich jetzt auch oft eben höre in solchen Szenarien, entweder in Erzählungen so oder auch in der Hypnose, ist, dass es kein gutes Konzept für Consent gab, also Einwilligung, dass der dann einfach irgendwas gemacht wird, was aber nicht unbedingt schön ist, sogar oder sogar wehtut. Das Mädchen sich dann nicht traut, was zu sagen. Dafür gibt es dann nochmal große Gründe. Den Bogen, den lassen wir heute aus. Aber daraus entsteht dann eben so diese, das kann so eine Szene sein, die dann hochkommt und dann gucken wir zusammen an, was hast du da gefühlt, warum warst du nicht sicher und was hättest du eigentlich gebraucht? Mhm. Das ist immer die große Frage. Was hättest du gebraucht, um in dem Moment für dich zu sprechen und dich für dich und deinen Körper und deine Bedürfnisse einzusetzen und frei zu sein in deiner Selbstbestimmung so? Und dann gehen wir gemeinsam in diesem leicht tranceartigen Gehirnzustand auf die Suche danach, was man da gebraucht hätte. Und wie man eigentlich gerne reagiert hätte. Und oft holt man das dann in der Hypnose auch nach. Und weil das ja damals sich auch so im Unterbewusstsein festgesetzt hat, ist das halt auch unter der Hypnose ein Ort, wo man es am ehesten wieder auflösen kann. Und diesen Auflösungsprozess zumindest intensiv in Gang setzen kann, wenn nicht sogar komplett vollziehen kann. Da habe ich schon von bis erlebt, ne? Ja. Je nachdem, wo jemand gerade steht. Ja. Und dann kann es sein so, ja, ich sage einfach, was ich brauche und entweder war das ein blöder Freund und der musste dann gehen, so, weil man, oder der konnte darauf eingehen und wir konnten die ganze Situation verändern. So. Mhm. Und dann das alles, also es ist wirklich wie ein Gespräch mit Augen zu und es ist mit sehr viel Selbstaktivierung. Also man wird selber sehr kreativ und gestaltet diesen ganzen Prozess sehr viel mit. Und das ist mir dabei wichtig herauszuheben, weil Hypnose wird oft mit Fremdbestimmung und Kontrolle von außen assoziiert und in Verbindung gebracht. Und das ist in dem, wie ich arbeite und diese Methodik, die ich gelernt habe, die heißt Rapid Transformational Therapy, RTT, da ist das nicht so. Da wird man wirklich eingeladen in den Prozess und es ist sehr aktiv.
Ja.
Es hat die Augen zu. Und dann geht man da in die Auflösung und versucht auch den Teil zu nähren, der die Kraft nicht hatte, für sich zu sprechen. Der diese Scham hat oder diese zu große Anpassung auch, dieser People-Pleaser eventuell, ne, was da auch immer so drin steckt. So, und ja. Das ist ziemlich kraftvoll und das kombinieren wir und lassen es so einfließen in dieses Schmerzcoaching, um diese Sachen dann im Alltag auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, sodass das Unterbewusstsein irgendwann fühlt, ich kann für mich sorgen, ich kann kommunizieren, was ich brauche, ich bin in Sicherheit. Mhm. Dieses du bist in Sicherheit oder ich bin in Sicherheit, das muss man fühlen und das muss auch der Beckenboden, das kommt dann im ganzen Körper an. Und erst dann kann man ganz loslassen. Das macht ja auch irgendwie Sinn.
Ja, so. Das macht total Sinn. Ja.
Ich weiß nicht, wie schnell ich war, aber das ist
mal so. Schnell, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir es sehr gut gekriegt und ich finde das wirklich total logisch und wertvoll. Und genau, ich hatte dir erzählt, dass ich auch in der letzten Zeit mich viel auch mit diesen tatsächlich sexuellen Anfängen auch in meinem Leben beschäftigt habe und so weiter und auch viel Missbräuchliches im Nachhinein wahrnehmen konnte, was ich lange, lange, lange gar nicht so gesehen habe.
Ja,
Also was ich einfach gar nicht, also ich musste wirklich über 40 werden, um überhaupt meine Perspektive ändern zu können und anders da drauf blicken zu können. Ne? Also ich finde das sehr, 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 sehr wertvoll und sehr sinnvoll, da näher hinzugucken.
Ja.
Sag mal, hast du abschließend für uns noch, für jemanden, der ja tatsächlich, entweder es kann ja sein, dass jemand das hört und sagt, oh wow, vielleicht habe ich das, also selber gar nicht wusste bis jetzt, dass es vielleicht so ist oder vielleicht jahrelang schon damit beschäftigt ist. Ich habe auch gehört, dass es teilweise auch wirklich super schwierig ist, Diagnosen zu bekommen und so weiter. Hast du noch einen Tipp, den du noch mitgeben kannst, abgesehen davon, dass sie dich natürlich kontaktieren können, dich beauftragen können?
Ja. Also, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass die Leute, wenn sie erstmal zu mir kommen, so einen Kampf gegen den eigenen Körper führen. Und so, der funktioniert nicht und und dann auch fast schon so eine Art Selbsthass bekommen und ganz, ganz viel Druck auf sich selber ausüben und auf den Körper. Und natürlich sagt der Beckenboden bei Druck, wenn er eh schon verspannt und verängstigt ist, sozusagen, wird er noch ängstlicher. Man macht damit diesen Kreislauf schlimmer, mit diesem Druck und diesem, ja, zum Teil wirklich auch Selbsthass. Das heißt, die erste, und das sagen auch alle, die sich mit Vaginismus durch sind, die das geschafft haben, der erste Schritt ist echt viel Selbstliebe. Und so eine Weichheit mit dem eigenen Körper und so ein, was wir auch in der Hypnose machen, ist so, ey, du hattest, da ist was passiert. Man ist wie so ein kleines Kind, was man auf den Schoß nimmt, was jetzt einfach mal weinen darf. So. Weil, dass man erstmal das versteht und ganz liebevoll und weich aufnimmt, was man irgendwie mit allen Jungs auch unbedingt machen muss. Und sagt, dass, okay, das ist auch blöd gelaufen und dass du diesen Reflex jetzt aufgebaut hast oder diese ganze Spannung trägst, das hat einen guten Grund, das kann ich total verstehen und ich bin da für dich. Also so eine, man nennt es ja auch im Reparenting, so ein bisschen die Prozesse, die dann so eine innere Kindheilung beschreiben. Es geht wirklich darum, diese Liebe, Haltung, liebevolle Haltung sich selbst gegenüber. Das heißt auch Perfektionismus ablegen, funktionieren wollen, diese ganzen in diesem Rad drin stecken. Das sind auch alles irgendwie am Ende sehr kapitalistisch-patriarchale Muster, die uns sehr eng machen und uns sehr auch unterdrücken auf eine gewisse Weise. Und also diese Befreiung, die sozusagen auf körperlicher Ebene, die wir da anstreben, dass der Beckenboden sich richtig entspannt und Freude wieder erleben kann, die müssen wir eben auch emotional, mental durchleben. Das heißt, es ist immer ein sehr großer, ganzheitlicher Prozess, der damit angeregt werden muss. Und wenn man als allererstes mal denkt, okay, ich darf das erstmal annehmen und sein, wie ich bin. So.
Ja.
Es ist oft schwer, aber es ist wirklich Teil vom ersten Schritt und der ist so, so wichtig.
Ja. Finde ich total schön und total wertvoll und ist auch total schönes Abschlusswort, finde ich wirklich auch wirklich so in dieses zu gehen, eben in diese Annahme reinzugehen und
Ja.
so sanft mit sich selber zu sein, ist, glaube ich, etwas, was wir alle lernen dürfen, immer
Ganz
wieder
toll, ganz toll. Und es gibt immer noch eine neue Schicht zu
Ja.
entdecken.
Vielen lieben
Ja.
Dank, liebe Jasmin. Ich weiß, wir könnten auch noch stundenlang
Ja.
weiterreden.
Ja, nächstes Thema dann.
Genau. Dann suchen wir uns ein anderes Thema. Ich danke
Ja.
dir sehr. Schön, dass du da warst. Ich mache natürlich alle Links und so weiter in die Shownotes zu dir, ist ja ganz klar. Und ja,
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit dir.
danke für dein wertvolles Sein, das du so in die Welt bringst. Es ist sehr schön zu sehen, was du so alles, ja, wie du Menschen begleitest. Das ist einfach sehr berührend. Danke dir für dein Sein.
Danke, dass du mich siehst, Inken.
Macht's gut, ihr
Du auch. Tschüss.
Lieben. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns doch ein paar Sterne da, darüber würden wir uns sehr freuen. Du findest uns übrigens unter gebärmütter.de und auch auf Instagram, ebenfalls Gebärmütter. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Kennst du schon unsere Kurse? Zum Beispiel unseren Hypnobirthing-Online-Kurs oder unsere Weiterbildung zum Thema Mother's Blessing oder zum Beispiel Meditation. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und wir freuen uns sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Katrin und Inken.